Sie hören Radio Eck, die Sendung der russischen und ukrainischsprachigen Projektion von Radio Dreieckland. Sie hören uns auf Deutsch jeden ersten und zweiten Donnerstag von 19 Uhr bis 19.30 Uhr und auf Russisch können Sie uns jeden dritten und vierten Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist heute mit Ihnen Dimitri und mit mir ist im Studio Sebastian Müller. Hallo Sebastian.
Guten Abend, hallo.
Wir haben heute die Sendung mit einem anderen Lied als sonst gestartet. Es ist eine Neuauflage des Lieds Solidarity aus den 80ern, das damals den streikenden polnischen Arbeitern gewidmet war und heute den kämpfenden ukrainischen gewidmet ist. Und wisst ihr, wer keine Solidarity hat?
Ich weiß es nicht.
Die deutsche Friedensbewegung.
Okay.
Unser altes Thema, das wir immer und immer wieder in linken Kreisen leider immer wieder anreißen müssen. Diejenigen, die am meisten sich für den Frieden aussprechen, stellen sich bei genauem Hinsehen, nicht mal bei genauem Hinsehen, einfach direkt schon beim ersten Blick schon, als ziemlich unsolidarisch heraus. Und wir hatten jetzt vor kurzem wieder mal ein Ereignis der lokalen Südbadener Friedensbewegung. Die hat wieder mal eine Veranstaltung organisiert und da warst du, Sebastian, dabei. Ich hatte leider keine Zeit, hinzugehen und rumzumotzen, aber du warst da.
Ja, also ich will gar nicht sagen rumzumotzen, und zwar das war am 23. Februar. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Das war am Freitag, bevor zum Beispiel dieses Leak über die diese Abhöraffäre über die Soldaten oder Offiziere, die sich da über Taurus unterhalten, bekannt wurde. Und die Freiburger Friedensbewegung hatte eingeladen den emeritierten Professor für Politikwissenschaft Dr. Hajo Funke, der zusammen mit General Flath und einem der Söhne von Willy Brandt, der auch Professor ist, und noch zwei weiteren Leuten einen Friedensplan für die Ukraine verfasst hat und diesen auch publiziert. Und jetzt darfst du raten, in welchem Medium publizieren denn gerne ältere weiße Männer Friedenspläne?
Kompakt.
Nein, in der Emma. Wow. Die ist ja bekannt dafür, dass sie gerne auch älteren weißen Männern eine Stimme gibt, insbesondere wenn es um Ukraine-Themen geht. Und der Hajo Funke war da eingeladen, um das da am Abend vorzutragen. Jetzt muss ich sagen, der Vortrag, den ich mir danach auch nochmal angehört habe, denn das Freiburger Friedensforum hat ihn auf YouTube gestellt und da werden wir jetzt auch einige Zitate rausnehmen. Der war sehr gut besucht, dass der Vortragssaal beziehungsweise war in der Uni war voll. Da waren sicherlich 100, 150 Leute drin. Teilweise mussten die Leute auch stehen. Das Publikum war tendenziell eher so in dem Alter von Hajo Funke, der auch inzwischen, glaube ich, ist auch schon weit emeritiert. Ich hatte den Eindruck, ich bin so ein bisschen einer der Jüngsten im Raum und das mit 40. Es waren also so die klassische Freiburger Friedensbewegungsmenschen waren dort anwesend. Und ich hatte auch so zur Stimmung teilweise den Eindruck, es war so ein bisschen, sollte so ein bisschen so Seelenbalsam für diese Gruppe irgendwie sein.
Ja, man ist ja keine Stammtischgesellschaft, ne? Also die Friedensbewegung, das sind ja nicht die Stammtischleute. Das heißt, die brauchen dann eine andere Möglichkeit, sich irgendwie auszutauschen und auszugleichen seelisch.
Naja, also grundsätzlich ist es ja schon mal ein gutes Anliegen, dass man sagt, es war ja um den Jahrestag der Starts der Gesamtinvasion auf die Ukraine, dass genau. Man das, das wurde ja in Freiburg mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen begangen, zum einen auch mit einer städtischen Veranstaltung und auch mit Konzerten und eben auch, dass man das von seitens der Friedensbewegung begleitet oder dazu sich intellektuell äußert oder austauscht, ist ja durchaus angemessen.
Ja, genau. Aber es ist halt wirklich interessant. Wie gesagt, ich sage ja, wer hat keine Solidarität? Die deutsche Friedensbewegung, dass sie sich ausgerechnet den Tag vor dem Jahrestag der Großinvasion ausgewählt haben. Na gut, okay, immerhin nicht den Tag der Großinvasion.
Ja, weil wahrscheinlich einfach...
Das hätte noch schlimmer werden können.
Ja, da waren ja schon andere Sachen. Jetzt kurz zur Überlegung. Dieser Friedensplan, den er tatsächlich vorstellte, der wurde an dem Abend gar nicht unbedingt so deutlich. Ich habe das dann im Nachhinein nochmal nachrecherchiert. Der schreibt auch sehr viel auf seinem Blog darüber.
Also nochmal, mit wem hat er das nochmal zusammen, diesen tollen Friedensplan entworfen?
Er hat mit anderen deutschen Professoren, also einem der Söhne von Willy Brandt und dem General Flath und dem General Kujat.
Okay, das ist einschlägige Personen, die sich immer wieder dafür ausgesprochen haben oder aus Versehen ausgesprochen haben. Die haben sich immer wieder ausgesprochen, dass die Ukraine verlieren wird und verlieren soll. Mehr oder weniger muss Russland einfach nachgeben.
Sagen wir mal so, sie haben einen Friedensplan entwickelt aus ihrer Sicht. Das Problem war, der wurde an dem Abend gar nicht so unbedingt deutlich, denn das war schon zu Beginn der Taurus-Debatte sehr bewegt zum Thema Taurus und sehr stark auch in seiner Meinung und in seinen Aussagen, dass man Taurus nicht liefern solle. Das haben ihm da auch sehr viele Leute auch sehr zugestimmt. Ich habe dann deswegen nochmal, weil das gar nicht so deutlich wurde an dem Abend in der Veranstaltung, nochmal nachgelesen in der Emma in diesem Artikel und auch nochmal auf seinem Blog. Er schreibt da sehr viel und sehr engagiert. Und jetzt ist aber, sagen wir mal, dieser Friedensplan geht halt von der grundsätzlichen Prämisse aus, dass die russische Regierung und Wladimir Putin zu Verhandlungen bereit wären, die dann diesen Krieg beenden würden. Und dass man eigentlich nur von seitens des Westens und von seitens der Ukraine dieses Wagnis einer Verhandlung beginnen würde, um diesen Krieg zu beenden. Und er hat dann sogar gesagt, dieser Krieg, der sei ja eigentlich auch vom Westen 2020 provoziert worden. Und ich spiele das gerne mal bitte vor.
Genau. Jetzt schauen wir mal, wir probieren gerade völlig neue Technik aus.
Provokationen sind wir von Russland gewohnt. Provokationen waren es auch, die überhaupt zu dieser Eskalation im Jahre 2020, 2021, 2022 westlicherseits geführt haben. Da gab es Manöver in der Ukraine. Da gab es jede Menge Verträge zwischen der NATO-Mitgliedern, also zum Beispiel Vereinigten Staaten und so weiter. Klar, in Provokationen kennen wir uns in dieser kalten Eskalationslogik schon seit Jahren aus. Auch dieser Krieg kam nicht von ungefähr, aus dem Nichts heraus. Er hatte provokative Vorläufe. Das muss man dazu sagen.
Das war dann auch ganz klar die Stimmung im Saal und es gab dann auch später nochmal Nachfragen, die sind dann in der Aufzeichnung nicht drin, zu diesen Provokationen. Da konnte er auch nicht so richtig erläutern, was denn jetzt eigentlich diese Provokationen sind oder warum die unbedingt als Folge haben mussten, dass Russland dann einen Krieg gegen die gesamte Ukraine beginnt.
Ja, ich finde es ziemlich beeindruckend bei dieser ganzen Friedensbewegung sogenannten, dass sie permanent Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Und das zieht sich einfach durch alle Stellungnahmen hindurch. Und das ist einfach jetzt gerade wieder ein weiteres sehr gutes Beispiel dafür, dass die Ukraine Russland provoziert hat und der Westen Russland ebenfalls provoziert hat, die Ukraine zu überfallen.
Genau, wir können nochmal weitergehen. Er geht nämlich weiter in seiner Analyse und sagt, eigentlich hätte ja es zwar schon relativ zu Beginn des Krieges im Rahmen dieser sogenannten Istanbuler Verhandlungen die Möglichkeit gegeben, den Krieg zu beenden. Es habe da ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen. Jetzt wissen wir, das kam einige Tage nach seinem Vortrag, wurde das nochmal sehr deutlich. Da hatte das Wall Street Journal Dokumente herausgefunden, die, sagen wir mal, den Inhalt dieses unterschriftsreifen Vertrags relativ deutlich machen. Und dieser Inhalt war eigentlich so, dass, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich kann dir auch einen unterschriftsreifen Vertrag vorlegen zum Abkaufen deiner Wohnung und deine Wohnung ist auf dem freien Markt in Freiburg 300.000 Euro wert und ich sage, der unterschriftsreife Vertrag sind aber 100.000 Euro und aus dem bezahlst du noch die Sanierung. Das kann unterschriftsreif sein, aber das heißt dann nicht, dass du das unterschreiben musst. Aber spiel bitte mal ab, was er dazu sagt und warum auch die Ukraine nicht oder wer dann verhindert hat, dass es da zum Frieden kam.
Okay, das sind natürlich etwas gleich mehrere Ausschnitte. Wir werden deswegen beide vorspielen. Wir fangen mit dem ersten an.
Das ist neu in dem Konzept, das wir überlegt haben, ohne die Vereinigten Staaten, angesichts ihrer Unzuverlässigkeit, die sie im Moment zeigen, also zwischen Russland und der Ukraine, wie dies schon einmal mit großem Erfolg vor knapp 2 Jahren im März 2022 geschehen ist, und zwar in Weißrussland mit Vermittlung von Naftali Bennett, Und dann in Istanbul. Und dann von Boris Johnson, Biden am 24. März auf der NATO-Konferenz, wenn ich mich richtig erinnere, in Brüssel, gekillt wurde, zerschlagen wurde. Stellen Sie sich das bitte vor. Was für eine Verantwortung müssen die auf sich laden, heute noch, dass sie diesen Friedensvorschlag, wo man die Neutralität der Ukraine angeboten hat und umgekehrt eine Garantie für die Sicherheit der Ukraine gefordert hat, dem nicht zugestimmt hat. Wie kann man das verantworten? Wie kann das die NATO verantworten? Wie kann das Biden verantworten? Wie kann es die deutsche Bundesregierung als Mitglied der NATO verantworten? Hätte sie nicht.
Was man da immer so schlagen hört, das ist seine Hand, die auf das Rednerpult schlägt, um so ein bisschen dem ganzen rhetorischen Nachdruck zu verleihen.
Er ist schon wirklich emotional bei der Sache. Es geht ihm wirklich nahe, muss man schon sagen.
Wir haben auch noch einen zweiten Vorschlag, wo er das nochmal sehr viel deutlicher macht.
Es war eine ukrainische Meisterleistung der Diplomatie. Sie haben Diplomatie gewagt. Und die Deutschen haben es nicht gewagt. Die Briten und die Amerikaner haben es blockiert. Am 9. April, ich muss es nochmal wiederholen, ist Boris Johnson, damals noch Premier, und dann wegen irgendwelcher Partys zurückgekehrt, ist in Kiew aufgetreten und hat gesagt, Zelensky, du kriegst nichts mehr, wenn du nicht weiter Krieg führst. Das heißt, es ist die Verantwortung von zunächst einmal zwei Personen, von Johnson und von Biden, den Krieg zu eskalieren. Und der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Lloyd Austin, hat in diesem gleichen Zusammenhang gesagt, wir wollen, dass Russland nicht mehr kriegsfähig ist. Was für ein Größenwahn gegenüber einer Atommacht. Ein Außerkraftsetzen der ganzen atomaren Balance- und Kontrollsysteme. Der Unterlaufen der Zweischlagsfähigkeit, die die Bedingung der Abschreckung ist. Es war also die Zerstörung einer Friedenshoffnung durch Boris Johnson, die US-Administration, die NATO und somit auch die Bundesregierung. Das ist der Grund, warum wir da nichts Vernünftiges erfahren. Warum das immer wieder.
Ja. Also ich finde das immer wieder spannend. Ich muss sagen, das ist fast schon eine persönliche Geschichte dazu. Mit dieser Geschichte der Verhandlungen damals in Istanbul, die von Boris Johnson gekillt wurden, wie wir jetzt gehört haben. Das ist ja irgendwann vor einem halben Jahr, irgendwann im Herbst 2023 oder so spät oder Spätsommer aufgekommen. Und wir dachten damals noch, ich weiß noch, dass wir damals gechattet haben darüber und das versucht haben nachzuvollziehen, wo kommt das eigentlich her?
Also wir haben das am 3. August 23 schon mal in der Sendung hier auseinandergenommen. Da ging es nämlich um den Vortrag von Werner Rügemer, wo wir uns auch gesagt haben, der sagt auch ganz viele krasse Sachen über die Ukraine und der hat auch diese Behauptung aufgestellt. Und auch diese Behauptung beruht auf der falschen Rezeption von Aussagen von Menschen, die dabei waren, nämlich auf der sehr verkürzten Aussage. Und jetzt wissen wir auch nochmal nach dem Wall Street Journal Bericht, die nämlich gesagt haben, das, was eigentlich Russland angeboten hat an dem Tag, war, ihr macht Frieden, aber die Ukraine darf dann nur noch eine kleine Armee haben, die sich nicht mehr verteidigen kann. Sie darf keine westlichen Waffen kaufen. Das Ziel der Entmilitarisierung setzen wir eigentlich fort. Und wir machen eigentlich eine Art Einschränkung der ukrainischen Souveränität, sodass diese sich bei einem Angriff, der dann vielleicht nochmal kommen würde, gar nicht ordentlich verteidigen könnte. Das war das Angebot. Und das war das Angebot, was die Ukraine dann auch zurückgewiesen hat an diesem Tag.
Genau, und das war eben das absolut, wie ich finde, spannende und auch wirklich überraschende. Wir haben damals, als es noch eben, also anscheinend im Sommer 23 noch, wo es aufkam in der deutschen Friedensbewegung, haben wir das nämlich noch privat versucht zu recherchieren, wo kommt das her. Und natürlich wurde das von Sarah Wagenknecht in die deutsche Öffentlichkeit auf ihrem YouTube-Kanal hinaus posaunt und ging aber. Sie setzte damals überall noch ihre ihre Links zu den Quellen, also das hat sie schon richtig gut gemacht. Man konnte auch immer weiter recherchieren, immer weiter nachschauen. Das Witzige war, die ursprüngliche Quelle war eine ukrainische Zeitung, eine Online-Zeitung, die wirklich einen einigermaßen guten Journalismus betreibt. Die hat darüber geschrieben und tatsächlich haben die einen etwas ungünstigen Ausdruck ausgewählt, dass Boris Johnson diese Verhandlungen dann letztlich unmöglich gemacht hat. Wieso? Und er war einer der zwei Gründe, warum diese Verhandlungen nicht geklappt haben. Einmal kam Boris Johnson und sagte, ihr müsst nicht unbedingt unterschreiben, weil wir haben nämlich entschlossen, wir werden euch unterstützen. Das heißt, ihr kriegt militärische Unterstützung, ihr seid nicht allein, ihr könnt euch verteidigen. Das heißt, du hast natürlich eine völlig andere Voraussetzung bei dieser Verhandlung. Du hast natürlich ein ganz anderes Kartenblatt
sozusagen. Das ist aber ein anderer Spin, dass er vorbeikommt und sagt, wir werden euch weiterhin unterstützen, ihr müsst diesen
Anfangen, euch zu unterstützen. Genau, wir sprechen vom April noch.
Genau, da war ja noch relativ wenig. Da gab es ja diese seltsame Diskussion in Deutschland mit den 5000 Helmen. Und das Zweite, was wahrscheinlich kam, war...
Und genau, zu dem Zeitpunkt waren die Russen nämlich von Kiew zurückgeschlagen worden und dann kam nämlich heraus, was alles in den Vororten von Kiew passiert war.
Also die Massaker
von Bucha, von Borodjanka, von Irpin und so weiter. Und oder Hostomel. Und da war für die Ukraine einerseits klar, so ein Pseudo-Friedensplan, der bringt uns so gut wie gar nichts. Der führt uns einfach an den Abgrund einer neuen Invasion. Und gleichzeitig gab es eine Option, wie man sich doch zur Wehr setzen kann, dass man tatsächlich diesen Krieg, Verteidigungskrieg doch führen kann. Und das wird jetzt plötzlich als ein absolut kriegstreiberisches Moment umgedeutet.
Aber das Wichtige ist doch, dass diese Form der geschichtlichen Darstellung oder der zeitgeschichtlichen Darstellung sehr zentral ist für das ganze Argument. Nämlich für das ganze Argument, das sich ja bezieht nicht auf Russland, also es ist nicht irgendwie die Schuld Russlands, dass wir in dieser Situation sind, sondern dass er zweimal in seinem Vortrag betonen muss, es ist die Schuld des Westens, der zunächst 2020, 2021, 2022 das Ganze provoziert hat und dann auch nochmal
die Friedensverhandlungen,
die kurz vorm Abschluss standen, unmöglich gemacht hat.
So. Genau,
und darauf beruht die gesamte restliche Analyse, der gesamte restliche Abend eigentlich.
Ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen und sagt, wir versuchen den nochmal zusammenzufassen, was war eigentlich der Rest des Abends noch?
Warte mal, vielleicht bevor wir da hingehen, wollte ich nochmal darauf kurz nochmal hinweisen. Diese These, die er hier auch noch so richtig dargestellt hat, ihr kriegt keine Waffen von uns, wenn ihr den Friedensvertrag unterschreibt, der ist ja schon, ich meine, was für eine Argumentation das ist. Wenn ich Frieden schließe, brauche ich keine zusätzlichen Waffen. Das ist ja der Punkt.
Also ich meine, und der Friedensvertrag hätte das ja auch verboten. Zumindest so, wenn er so, wie es Russland gewollt hätte, angenommen wäre, dann hätte man gar keine westlichen Waffen in die Ukraine liefern dürfen.
Okay, wir nehmen mal an, er wusste nichts von dem Inhalt dieses angeblichen Friedensvertrags. Aber selbst wenn du davon ausgehst, dass alles einigermaßen okay ist, ich meine, wenn du Frieden schließt, brauchst du ja keine zusätzlichen Waffen. Also wie willst du bitteschön als Boris Johnson die Ukraine irgendwie unter Druck setzen, dass du ihnen keine Waffen lieferst, wenn sie Frieden schließen und dann keinen Krieg mehr führen sollen? Ich meine, in was für einer schizophrenen Welt leben die eigentlich? Das hört man nämlich immer und immer wieder, diese Argumente.
Ja, lass uns weitergehen. Wir haben noch ein bisschen was von dem Abend mitgebracht. Und zwar eine Sache, es sind noch oder zwei Sachen, die ich sehr wichtig fand. Wir waren da wieder in der Taurus-Diskussion und auch dazu hat er sich dann geäußert und hat dann nämlich gesagt, Taurus könnte eine unkontrollierbare Eskalation auslösen. Und seine Argumentation ist die folgende. Mit Taurus wäre die Ukraine in der Lage, Teile der russischen Atomschlagsfähigkeit oder Zweitschlagsfähigkeit zu gefährden. Und diese Gefährdung könnte dann sozusagen das atomare Gleichgewicht zwischen der NATO und Russland auseinanderbringen. Und das würde dann sozusagen eine sehr gefährliche Situation erzeugen. Sein Argument dazu war, ich lese es einfach vor, weil wir es jetzt hier in dem Zusammenhang nicht hinkriegen technisch. Also, Moskau erreichende Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Taurus wäre geeignet, befestigte russische Kommandozentralen und vor allem strategische Objekte anzugreifen, die für ein stabiles nukleares strategisches Gleichgewicht mit den USA essentielle Bedeutung haben. Ein erneuter Angriff. Mit Taurus Marschflugkörpern wird er am 26.12.22 auf dem Flugplatz Engels des russischen interkontinentalstrategischen Bomberkräfte bei Saratow an der Wolga ausgeführt. Auch das könnte eine unkontrollierte Eskalation auslösen. Das ist sehr spannend. Dieser Angriff erfolgte mit Waffen, die die Ukrainer selber gebaut haben, mit ukrainischen Drohnen. Sie haben dabei Bomber zerstört, die benutzt werden, um Raketen auf die Ukraine abzufeuern. Und da sind wir bei der ganzen Diskussion, die jetzt ja auch aktuell wieder geführt wird. Die Ukraine hat immer, wenn sie bestimmte Waffensysteme bekommen hat, Erklärungen unterschreiben müssen, dass sie diese nicht auf russischem Territorium oder gegen russische Einheiten in bestimmten Gebieten nutzt und hat sich da bisher auch dran gehalten. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich sozusagen Bomber treffe, die auch Atomwaffen tragen könnten, wieso beschädigt das dann die russische Zweitschlagsfähigkeit, die nach meinem Verständnis eher ausgelöst würde durch die Atom-U-Boote der russischen Flotte.
Und landgestützte bewegliche Systeme.
Genau. Das heißt, das ist auch ein Argument, was eigentlich inhaltlich gar nicht so zieht. Und dann muss ich sagen, ich war an diesem Abend von jemandem, der Professor für Politikwissenschaften ist und der auch als inhaltlichen Schwerpunkt einmal Friedenspolitik hat und dann auch noch Rechtsextremismus, relativ enttäuscht, denn es gab eine weitere Episode, die haben wir jetzt nicht drauf, aber da meldete sich jemand aus dem Publikum und führte aus in so einer Diktion, wie sieht man auf so AfD-Versammlungen kennt, es werden Waffen geliefert an die Ukraine und unser Geld wird in der Ukraine ausgegeben und hier in Deutschland verkommen die Menschen. Und dem stimmte er dann zu. Und dann gab es zwei Fragen weiter, war ich dran und habe gesagt, hier, das, was jetzt hier gerade vorgetragen wurde, das war jetzt doch sehr in einer Diktion der AfD. Finden Sie das gut, dass Sie dem so auch zustimmen? Und dann guckte er mich an und sagte, ja, das stimmt schon. Da muss ich mich korrigieren, das fand ich jetzt doch nicht so gut.
Es stellte sich nach dem Wind.
Also das war schon, ich weiß nicht, ob es nach dem Wind drehen war, aber es hatte so ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, wie... Also das hat ja so ein bisschen es macht für mich so ein bisschen Zusammenfassung der Intellektualität des Abends irgendwie deutlich.
Du, ganz ehrlich, also die Intellektualität des Abends war ja schon ziemlich beeindruckend, eben mit dieser Taurus-Geschichte, die ja sowieso viel zu irrsinnig emotional aufgeladen ist. Er hat ja wirklich gemeint, dass man damit Moskau und diesen einen Flugplatz bei Saratow eben angreifen könne, eben Engels. Der Witz ist, man kann es tatsächlich auf der Karte nachmessen, das würde funktionieren, wenn diese Marschflugkörper direkt von der Grenze oder von der Front abgeschossen worden wären. Das heißt, ein Flugzeug müsste tatsächlich direkt einfach über die russische Luftabwehr drüber fliegen, sich abschießen lassen, aber noch im letzten Augenblick noch vielleicht die Taurus-Raketen rausschießen. Das ist völliger Irrsinn. Ich meine, jetzt zeigt sich eigentlich nur, dass er sich mit der Funktionsweise nicht mehr beschäftigt hat und aber ziemlich steile Thesen verbreitet, ne? Und das sieht man immer und immer wieder, hört man nicht mehr. Früher war das, vor der großen Invasion, war das halt die Geschichte, dass Russland natürlich die Krim annektieren musste, denn sonst hätte sie ja keinen Zugriff zum Schwarzen Meer für ihre Schwarzmeerflotte. Schauen Sie auf die Karte.
Und das hat er jetzt...
Er hat das jetzt nicht gebracht. Genau, nee, aber das sind halt, weißt du, das ist, wie gesagt, er steht ja gerade für die deutsche Friedensbewegung sozusagen, die Thesen, die immer wieder in diesen Zusammenhängen immer gebracht werden. Und das hast du immer wieder.
Was ich dann noch fand, was auch noch ein Element dieses Abends war, war die Medienkritik, die auch wieder sehr allgemein vorgetragen wurde. Und das ging dann aber sehr speziell auch um eine Deutschlandfunk-Sendung, nämlich...
Also eine Sendung.
Eine Sendung des Deutschlandfunks, genau, die gemacht wurde, wo es eben darum ging, von Gesine Dornblüm. Da ging es darum, um Waffenlieferungen und um bestimmte Dinge, die er da gesagt hat. Und eben auch nochmal, die stellt eben auch eine für ihn abweichende These dar, wie die Situation bei den Friedensverhandlungen da in Istanbul war. Und die hatten offensichtlich auch Leute im Publikum gehört und die waren sehr empört darüber, dass ihnen da Frau Dornblüt vom Deutschlandfunk eben Sachen erklärt, die nicht so sind, wie sie sich das gerne wünschen oder wie sie sich das in Erinnerung haben.
Ja, also wir können wirklich zusammenfassen, wie so eine typische deutsche Friedensbewegungsveranstaltung aussieht oder Gedankengebäude. Das ist einmal Umdrehen von Täter-Opfer-Verhältnissen. Das ist immer die Ukraine und der Westen, die das arme Russland angreifen, provozieren, etc. etc. Es ist immer, es fehlt Sachverständnis einfach mal. Also man stellt hier immer wieder technische Thesen in den Raum, die einfach nicht stimmen, die leicht
recherchierbar sind.
Ja.
Ja.
Es ist immer wieder einfach eine Forderung, können die sich nicht einfach alle vertragen? Einfach mal Verhandlungen um jeden Preis willen, auch wenn man damit irgendwelchen Verschwörungstheorien und Fehlinformationen, Desinformationen, Fake News einfach auf den Leim geht.
Ja,
man glaubt einfach das, was einem.
Und dann hatte passt. Der Abend noch eine sehr starke Mützenich-Fanboy-SPD-Veranstaltung, was ja auch sehr spannend ist, weil dieser Kurs, den die SPD aktuell fährt, der ist in ihr ja nicht ganz unumstritten. Da gibt es auch andere Menschen, den Herrn Roth und so weiter, die sich da äußern. Aber tatsächlich war es so, dass er da sehr viel Werbung für Herrn Mützenich gemacht hat und den auch, da muss er sehr großer Fan einfach von sein.
Du, ganz ehrlich, wir können froh sein, dass er keine Werbung für Trump gemacht hat. Ich glaube, mit dem würde er sich auch wunderbar verstehen. Na gut, also an dem Punkt müssen wir leider abbrechen, weil es ließe sich natürlich sehr, sehr viel über die Veranstaltung, über Hajo Funke und vor allem die Deutsche Friedensbewegung sagen. Aber ich denke mal, wir haben ganz gut unsere Thesen untergebracht und vor allem deren Thesen auseinandergenommen. Im Studio waren heute Dimitri und Sebastian.
Und links liefern wir nach.
Genau, das liefern wir noch alles nach. Bis zum nächsten Mal.